Hallo und willkommen zur ersten Folge von Nintendonauten im Jahr 2020. Ein bisschen später als sonst. Ja, mein Name ist Thomas und Schwerpunkt werden die Spiele sein, die ich 2019 durchgespielt habe. Und warum das Ganze ein bisschen später ist, ist, ich konzentriere mich diesmal bei den Spielen primär auf die Switch-Spiele und hatte dann das Gefühl, dass die Folge ein bisschen Hallo und willkommen zur ersten Folge von Nintendonauten im Jahr 2020. Mein Name ist Thomas und Schwerpunkt werden die Spiele sein, die ich 2019 durchgespielt habe. Diese Episode ist ein bisschen später als sonst im Jahr, weil sonst mache ich es immer in der ersten Januarwoche. Ich habe diesmal ein bisschen gewartet, ob noch ein paar Nachrichten irgendwie reinkommen, weil sonst wäre mir die Folge viel zu kurz gewesen, denn ich habe diesmal mich bei der Durchgespielt-Folge auf primär zumindest auf Switch-Spiele versucht zu konzentrieren und und da waren das vielleicht nicht so viele, also dass ich eine ganze Folge hätte damit besprechen können, zumal einige dieser Spiele in der letzten Folge, in der Spiel des Jahres-Folge vorkommen und ich wollte mich halt auch nicht nur wiederholen. Naja, das waren zumindest jetzt die Gründe und deswegen jetzt erstmal direkt zu den Neuigkeiten. Da gab es immerhin ein paar. Und zwar Limited Run Games wird eine Boxversion vom Prügelspiel Streets of Rage 4 veröffentlichen. Nähere Details haben sie leider nicht bekannt gegeben. Deep Silver hat verkündet, dass Deep Silver hat verkündet, dass Metro Redux am 28. Februar auch für die Switch in Europa erscheinen wird. Diese Redux-Fassung enthält die Spiele Metro 2033 und Metro Last Night sowie alle DLCs. Capcom wird Devil May Cry 4... Nein, falsch. Capcom wird Devil May Cry 3 Special Edition einen Freestyle-Modus spendieren. Oder ein System eher, wodurch man per Knopfdruck den Kampfstyle ändern kann. Das gab es bisher nur im vierten Teil, war am dritten nie enthalten, deswegen eine Neuerung quasi jetzt für die Switch. Das Spiel soll am 20. Februar für die Switch eben veröffentlicht werden. Und dann gab es noch eine Sache, die für mich ein bisschen unverständlich war, und zwar von Nintendo eine Ankündigung für die nächsten Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate. Am 29. Januar sollen wir Besitzer des ersten Fighter Pass Byleth von Fire Emblem Three Houses als Kämpfer, das Kloster von Garrick Mach als Kampfstage und 11 Musiktitel des Spiels enthalten. Der Pass kostet immer noch 29,99 und soll jetzt 6 Kämpfer dadurch. Das ist jetzt der 6. Kämpfer gewesen. Ich bin etwas enttäuscht, weil wir schon wieder einen Schwertkämpfer haben und schon wieder einen Fire Emblem-Kämpfer, obwohl ich ja das Three Houses mag, aber ich habe das Gefühl, dass beides doch leicht überrepräsentiert in dem Spiel ist. Und deswegen sahen auch die ersten Rückmeldungen auf den Social Media Kanälen eher negativ aus und ich schließe mich da halt an. Ich hätte lieber was Innovatives, Neues, als jetzt schon wieder einen Fire Emblem-Charakter. Nun gut. Das war der kurze Newsblock, der echt kurz war. Verdammt kurz, tut mir leid. Jetzt zu den Spielen des Jahres. Nee, nicht zu den Spielen des Jahres 2019, das war letztes Mal, sondern zu den durchgespielten Spielen des Jahres 2019. New Super Mario Bros. U Deluxe war einer der ersten Spiele, die ich 2019 gekauft und dann auch durchgespielt habe. Ich weiß, dass die New Super Mario Reihe mittlerweile oft kritisiert wird, aber ich mag sie immer noch. Immerhin war New Super Mario Bros. U 2012, eines der ersten Spiele, die mich so ein bisschen zurück zu Videospielen brachten. Und optisch würde ich mir auch einen aufregenderen Artstil wünschen, aber spielerisch habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Deswegen habe ich die U-Fassung gerne durchgespielt. Ich habe die U-Fassung damals gerne durchgespielt und jetzt halt die U-Deluxe-Fassung inklusive der Luigi-Erweiterung. Also wer gute 2D-Jump-Runs schätzt und die Wii U-Fassung nicht kennt, der kann hier bedenkenlos zugreifen. Ich glaube, wer das Original hat, der braucht es nicht zwingend, die Deluxe-Variante. Von Wonderboy Returns Remix kann ich nicht sagen, dass man da zugreifen soll, denn hier stimmen weder Grafik noch Gameplay. Ja, wir haben eben nicht mehr 1986, wobei andererseits muss man ja fairerweise sagen, Super Mario Bros. 3 von 88 oder das Super Mario Bros. Von 1985 kann man heute noch nahezu perfekt spielen. Deswegen vielleicht war das erste Wonderboy einfach kein gutes Jump'n'Run und das Remake ist es auf jeden Fall nicht. Und optisch ist es auch so, sieht das so aus wie so die früheren Mobile Flash Spiele oder so. Also jetzt bitte kein Hate von den Sega Fans, aber das habe ich auch zum schlechtesten Spiel des Jahres 2019 gewählt. Also das hat mir gar nicht gefallen. Ja, etwas besser auch von Sega. Etwas besser hat mir dann definitiv Sega Ages Alex Kidd in Miracle World gefallen, wobei Schwierigkeitsgrad ist echt nicht zu verachten und es gibt zum Glück in der Sega Ages-Reihe auch Speichermöglichkeiten. Ja, und sonst ist so ein solides Jump'n'Run, hätte aber auch jetzt nicht dazu geführt, dass ich da jetzt riesiger Alex Kidd-Fan werde. Das war ja, glaube ich, im Master System sollte das aufgebaut werden als Maskottchen. Ich bin irgendwie doch ganz froh, dass ich ein Nintendo-Kind war. Sega Ages Virtua Racing hat mir dafür echt gefallen, weil auf der Switch die beste Fassung von dem Spiel, die es jemals gegeben hat. Ja, in klarem HD, so gut sah das Rennspiel noch nie aus. Ich erinnere mich daran, Anfang der 90er, das Spiel in der Spielhalle als Automaten gespielt zu haben. Auflösung 496x284, habe ich eben nachgeguckt. Und jetzt spiele ich es auf dem Handheld in 1280x720, ist schon ein großer Unterschied. Und man muss halt bedenken, das ist ein Arcade-Spiel. Da ist ist der Umfang nicht so groß, irgendwie weil die drei Fahrzeuge, drei Strecken oder irgendwie sowas oder vier, ich weiß es nicht, irgendwas um den Dreh. Aber man kann es halt immer wieder spielen. Highscore-Jagd, Online-Play gibt's auch mit 2 Spielern und lokaler Multiplayer mit 8 Spielern. Also deswegen ist das schon eine coole Sache. Ich mag die Goodfield Studios, da sie viel Good-Spiele machen. Ah, was für ein Karlauer, ich weiß. Aber es ist leider auch die Wahrheit. Ja, Kirby und das magische Garn für Wii, Yoshi's Woolly World für Wii U und sind, denke ich, doch gute Beweise für meine These. Und mit Yoshi's Crafted World haben sie einfach eine gute Fortsetzung von Woolly World gezaubert. Diesmal ein Papierlook mit dem Kniff, dass man ja mit Vorder- und Hintergrund interagieren kann, indem man die Eier auch in den Hintergrund schießen kann. Und außerdem lassen sich die Levels quasi rückwärts spielen. Dann ist man meistens auf die Suche nach den Hundebabys. Und das geht dann auf Zeit. Finde ich auch sehr interessant. Ich finde die Levels insgesamt abwechslungsreich, viele gute Ideen. Ja, der Schwierigkeitsgrad ist leicht. Also das ist bei jedem anderen Spiel des Studios so. Und wann waren das letzte fordernde Yoshi? Das hat auch lange gedauert. Aber wer wirklich alle Sammelgegenstände sammeln möchte und mit vollen Herzen die Levels bestehen möchte, ja, für den finde ich das echt eine ordentliche Herausforderung. Und ich bin aber der Meinung, dass sie es insgesamt mit dem Sammeln etwas übertrieben haben. Hauptkritikpunkt bleibt aber der Soundtrack, weil irgendwann konnte ich das Gedudel kaum noch ertragen. Also der war wirklich furchtbar. Gefühlt gibt's nur 2 Lieder und dann immer in verschiedenen Variationen. Ansonsten, ja, gutes 2D-Jump'n'Run. Und wer so ein relaxtes Spiel haben möchte, der kann hier zugreifen. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, ein Namen, den ich mir niemals auswendig lernen werde, ist für mich eins der besten Spiele der letzten Jahre. Siehe letzte Folge. Ja, ich bin in Musikspielen schlecht, aber das hier war ich auf einmal im Flow. Ich habe die Remixe der Zelda Soundtracke geliebt. Toller Genre-Mix, sollte man sich echt mal anschauen. Super Mario Maker 2, toller Level-Editor, aber auch nettes Spiel. Level-Editor, verdammt viele Möglichkeiten. Ich bin aber ein bisschen zu ungeduldig und unkreativ für sowas. Gameplay sehr gut. Ich habe Spaß, die Community-Levels zu spielen. Auch der rudimentäre Story-Modus hat mir gefallen. Der war halt dann schon eine gute Erweiterung gegenüber dem Vorgänger. das Hinzufügen des Super Mario 3D World Grafiksets habe ich auch sehr befürwortet. Ich hoffe, irgendwann gibt's das Mario 3D World als Spiel für die Switch, weil das ist ein unterschätztes 3D Mario meiner Meinung nach. Und nicht so unterschätzt ist dagegen Fire Emblem Three Houses, war mein Spiel des Jahres, bezogen auf Switch zumindest. Ich liebe Rundenstrategiespiele und das Spiel werde ich mehrmals durchspielen. Wie gesagt, Klosterlehrerteil fand ich etwas zu aufgeblasen, ansonsten war es ein Genuss, endlich wieder ein gutes Konsolen-Fire Emblem zu spielen. Ich hatte dann auch danach nochmal die 3DS-Teile ausgespielt und wollte mal schauen, wie die so waren. Und ich war dann doch überrascht, wie schlecht die im Vergleich aussehen. Also man gewöhnt sich wirklich schnell an bessere Technik. Und dabei ist Three Houses Technik bestimmt kein Referenztitel. Aber trotzdem so ein Qualitätssprung letztendlich zum 3DS. Ja, Technik ist noch ein Thema nämlich die Ruckler von Legend of Zelda Link's Awakening. Fand ich nervig und ungewohnt, dass Nintendo sowas nicht fixen konnte. Immerhin hat das Gameplay gepasst und es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass ein Spiel, was ein Gameboy-Spiel war, wenn man so ein bisschen aufpeppt, heute immer noch wunderbar funktioniert. Und Kritiker werden halt sagen, ja, man, es ist eben 1:1 das alte Spiel in neuer Optik, ist aber egal, ist ein zauberhaftes Spiel. Und es ist von der Story sicherlich melancholischer, als man denkt. Also da muss man mal genau aufpassen und ich will aber nicht zu viel verraten. Astral Chain ist für mich ein toller Mix aus Kriminal-Adventure und Actionspiel mit einem taktischen Kampfsystem. Da hat Platinum Games richtig abgeliefert. Ja, sehr japanisch und die Story ist auch nicht so weltbewegendes, aber Gameplay stimmt 100%. Gerechnet hatte ich mit einem Bayonetta-Klon, herausgekommen ist eben dieser besagte Mix. Sehr schön. Ja, und nachdem ich die Probleme mit GameStop hatte und dann irgendwie versucht, nachträglich die Collector's Edition zu bekommen, um dann bei eBay Kleinanzeigen fündig zu werden, ohne abgezockt zu werden, war ich dann doch froh, dass sich die ganze Mühe und der ganze Stress gelohnt hat und ich mit einem guten Spiel belohnt wurde, weil das wäre echt schlimm gewesen, wenn ich so einen Aufwand mache und auf einmal finde ich das Spiel nicht gut. Das Spiel ist sehr gut. Ja, die Tourist ist ein kleines Adventure aus Deutschland. Er ist sicherlich durch die Voxel-Klötzchen-Optik für Aufsehen erregt, als man es zum ersten Mal gesehen hat. Aber es stellt sich auch schnell heraus, dass es ein tolles Spiel ist. Als Tourist Minispiele spielen, Leben genießen oder die verschiedenen Rätsel lösen, die Inseln so beherbergen und verschiedene Fähigkeiten freischalten. 80er-Jahre-Charme. Urlaubsflair. Hey, der Spaß ist nach, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Stunden vorbei, aber diese 4, 5, 6 Stunden, die lohnen sich, definitiv. Ja, dann spielte ich noch Dragon Quest und Dragon Quest 2, Luminaries of the Legendary King, durch. Wer etwas JRPG-Geschichte nachholen will, quasi, der kann es hier gerne tun. Auch wenn die Grafik seltsam ist, die Sprites sind so eine Art HD, nicht ganz. Hintergründe sind komplett verpixelt. Es ist wirklich schade, dass die Basis die Smartphone-Fassung ist und nicht die Super Nintendo-Fassung. Denn die sieht heute noch besser und stimmiger aus. Die kann man also nur per Emulator jetzt hier spielen. Also nicht auf der Switch, sondern generell, wenn man Emulator spielen möchte. Spielerisch hat man rundenbasierte Kämpfe und ja, beide Spiele legen letztendlich den Grundstein für das Genre. Sachen, die heute normal sind, fanden hier ihren Anfang, wie etwa irgendwie, weiß ich nicht, Lebensenergie im Hotel, nach Hotelübernachtung aufladen. In Teil 1 ist man noch alleine unterwegs und das Spiel ist auch kurz. Also ich weiß, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, 10 Stunden, 12, irgendwie sowas um den Dreh. Viel gegrindet. Im zweiten Teil steuert man dann nach kurzer Zeit eine Party aus 3 Mitgliedern. Jeder hat eine eigene Klasse und deswegen Vor- und Nachteile. Und ja, das ist aber gerade der zweite Teil, ist irgendwie auch ein Spiel, was man heute fast nur noch mit Guide durchspielen kann. Denn es ist halt so verworren, wo man als nächstes eigentlich hin muss. Und dann kriegt man irgendwie von irgendeinem x-beliebigen NPC mal einen Hinweis, bis man den gefunden hat, dauert ewig. Also auch ein paar Dungeons sind auch sehr verworren. Man würde sich einen Wolf suchen und ja, deswegen ist da echt mein Tipp, habt irgendwie einen Guide dabei und selbst mit Guide ist es dann manchmal nicht ganz so einfach. Das Spiel dauert mindestens doppelt so lang wie der Vorgänger, so Richtung 25 Stunden würde ich sagen und das letzte Gebiet und der Endgegner sind echt verdammt schwer. Weil ich bis zum vorletzten Gebiet dachte, ich bin super ausgerüstet. Dann kam ich ins letzte Gebiet, bin nur gestorben. Und ich musste echt noch Stunden quasi gefühlt mich aufleveln. Ich fühlte mich wie ein kleiner Schuljunge. Und also grinden. Und dann konnte ich irgendwann den Boss besiegen und habe echt wirklich, echt mich gefreut, als der endlich mal kaputt ging. Ja, es hat auch nicht mehrere Anläufe gebraucht. Intensives Grinding, habe ich erwähnt, ist in beiden Spielen Pflicht. Wer sowas nicht mag, der sollte eher verzichten. Und wer jetzt auch denkt, dass man hier eine krasse Story erlebt, nein, ist auch nicht so. Das waren NES-Spiele, das haben wir bei der ganzen Sache nicht vergessen. Und die Story ist, ja, sehr 0815, nicht der Rede wert. Und das waren jetzt auch schon tatsächlich die Switch-Spiele, die ich in diesem Jahr durchgespielt habe. Und das wäre vielleicht jetzt zu kurz, gebe ich zu, für diese Folge. Und ich weiß von Leserpost, dass es viele immer interessant finden, wenn ich dann mal so über den Tellerrand hinausblicke. Also erwähne ich jetzt doch noch ein paar Spiele, die ich für die Xbox One und PlayStation 4 durchgespielt habe und die mir halt positiv in Erinnerung geblieben sind. Und ja, gut,
da muss ich einfach Resident Evil 2 Remake nennen. Ja, das ist für mich absolut ab sofort der neue Goldstandard für Remakes. Selten hat man irgendwie ein altes Konzept von ja so perfekt in die Neuzeit gebracht. Ja, der Klassiker von 98 ist für viele eins der besten Spiele, zumindest aus der Reihe. Das heißt immer nur Teil 1, 2 oder 4. Vielleicht kann man jetzt einfach nur sagen Remake. Es wäre ein leichtes gewesen, dass man so den Weg von Nintendo geht, den Nintendo bei Link's Awakening gemacht hat. Einfach den alten Teil nehmen, neue Grafik spendieren, neuer Sound und fertig. In dem Fall hätte das geheißen, dass man dann bei Resident Evil 2 die mit der Panzersteuerung und festen Kamerawinkeln hätte spielen sollen. Stattdessen baute Capcom das ganze Spiel in 3D nach, verpasste eine ja dem Spiel eine Third-Person-Überschultersteuerung, ähnlich wie in Resident Evil 4, aber eben nicht mehr so direkt Panzer, und sondern moderner. Und ihr seid quasi so nah am Geschehen dran wie noch nie zuvor. Die Zombies, die sehen so schaurig aus wie noch nie zuvor. Ja, man kann ein Bein wegschießen und man hat irgendwie immer ein bisschen, und trotzdem laufen sie dann auf einen zu, weil die halten viel aus, und ja, man hat Angst, leichte Panik, und spätestens wenn Mr. X auftaucht, dann pulsiert das Adrenalin bis zum Anschlag. Resident Evil 2 ist die Atmosphäre echt dicht. Jeder Zombie kann ein Problem sein. Die Licker, die machen mich komplett fertig. Da habe ich auch das nie hinbekommen, irgendwie mich daran irgendwie vorbeizuschleichen. Ja, also wirklich neue Schauplätze, überarbeitete Gegner, neue Rätsel, neue Räume, und trotzdem schafft es Capcom, den alten Geist zu bewahren. Also ganz stark. Alles, was nach dem Polizeirevier kommt, ist auch besser als im Originalspiel. Das gilt auch für Finale und Bosskämpfe. Gerade die Bosskämpfe profitieren von der neuen Steuerung, weil man kann jetzt punktgenau Körperteile abschießen und alles, wie gesagt, toll. Munitionsarmut, klar, die gibt's, aber das Crafting-System, damit kann man es abmildern. Optisch ist das Spiel auch eine Wucht, Full HD, beziehungsweise 60 Frames. Da habe ich es noch gespielt, weil mit 4K-Fernseher kam ja später. Die Gore-Effekte sind realistisch, die Details der Zombies beeindruckend. Also toll, ja. Also HDR auch klasse, Lichtschatteneffekte herausragend, Sounddesign super. Also wirklich, ihr merkt schon, dass ich das Spiel liebe, oder? Ich weiß, als ich es im Januar 2019 gespielt habe, da dachte ich nur, wow, das könnte mein Spiel des Jahres werden. Ja, und ist es eigentlich auch fast, also das und Death Stranding, das sind die beiden besten Spiele, die ich dann für PlayStation im letzten Jahr gespielt habe. Ja. Gibt's natürlich auch für die Xbox, das Spiel. Wo ich gerade Xbox erwähnt habe, Gears of War 4, das habe ich 2016 früh abgebrochen, weil mir der Anfang der Roboterfabrik gar nicht zugesagt hat. Ich wollte keine Roboter als Gegner haben und fand das auch alles so bunt und unpassend, und hab das Spiel zur Seite gelegt, und dann hab ich gesagt, ja gut, bevor der fünfte Teil kommt, muss ich den vierten durchspielen. Gab dem Spiel eine zweite Chance. Und als ich aus der Fabrik raus war, entwickelte sich ein richtig gutes Spiel für mich. Ich mag die neuen Charaktere. Ich mochte, wie die alten Charaktere eingebunden sind. Ich mag das Setting. Teils sehr düstere Atmosphäre. Ja, das Ende war abrupt, aber gut, actionfest. Spiel erinnert mich ein bisschen an Star Wars Episode 7, wo man einfach auch so ein klassisches Star Wars Abenteuer mit einer neuen Crew erlebt hat. Und ja, und Gears 5 hat dann den Staffelstab irgendwie angenommen, ne, und führt die Geschichte weiter. Mit dem Spiel habe ich sehr viel Spaß gehabt. Kampagne toll, fast Open World Abschnitte waren schön, wobei sie mir im zweiten Abschnitt schon wieder fast ein bisschen nervig waren. Das war mir zu viel. Ja, Anfang, Ende des Spiels ist auch brachiale Action. Kate Diaz als weibliche Hauptcharakter finde ich gut, hat mich gar nicht gestört. Die Erweiterung von Jack, super, sehr willkommen. Bringt so ein bisschen Rollenspielelemente rein, weil man dann den Jack aufleveln kann und entscheiden muss, welche Fähigkeit man für ihn ja haben möchte. Rundum gelungenes Spiel, optisch ein Meisterwerk, ja, bestaussehende Unreal Engine Spiel. Es mag vielleicht den einen oder anderen stören, dass trotz aller Änderungen Gears immer noch Gears ist und eben keine Neuerfindung, wie es jetzt God of War von 2018 war. Mal so als Beispiel. Muss es nicht immer sein. Ich bin aber gespannt, was sie dann mit Gears 6 machen, ob das dann wieder more of the same ist oder ob sie dann mehr Risiken eingehen. Mit The Outer Worlds hat Obsidian einer meiner Lieblingsspiele definitiv 2020 veröffentlicht. Ich mochte das sehr. Ich mochte es auch sehr, dass man das in so, ja, 20, 25 Stunden durchspielen kann. Denn man kann so in vielleicht das mehrmals durchspielen mit der Zeit. Dann, man kann eben durch seine Handlungen die Charaktere und die Welt so beeinflussen, dass immer was Neues passiert. Ich kann meinen Charakter so skillen, dass er sich ja überall rausredet und kaum Waffengewalt anwenden muss. Oder ich mache ihn so dumm wie Knäckebrot, aber stark wie Herkules. Garniert das alles mit einem schwarzen Humor und interessanten Artdesign. Das hat mir gefallen. Die Dialogoptionen sind Hammer. Die Gespräche, die Möglichkeiten, das toppt auch Fallout 4. Also das hier ist definitiv mehr Rollenspiel, als es in Fallout 4 war. Wegen dem geringeren Umfang wird es vielleicht manchen nicht so gefallen. Aber ich denke auch, dass das die Fortsetzung quasi exklusiv für PlayStation und, exklusiv für Xbox und PC kommt. Aber erstmal kommt dieser Teil 2020 auch für die Switch und das kann ich euch jetzt schon sagen, das kauft euch, wenn ihr westliche Rollenspiele mögt, mit Möglichkeiten und guten Dialogen, könnt ihr euch das echt kaufen. Ende des Jahres haben die Titanfall-Macher da mit Star Wars Jedi Fallen Order ein Top-Spiel veröffentlicht. Endlich ein gutes Singleplayer-Star Wars-Spiel und das von EA. Wie lange habe ich drauf gewartet? Wer hätte das gedacht? Als Jedi die Macht da benutzen, das ist wunderbar. Und dann ist das ja auch so ein 3D-Metroidvania. Die Karte ist zwar ein bisschen an Metroid Prime angelehnt, aber ist echt hakelig und schlecht für die Übersicht und kompliziert. Und das ist auch schon fast der Hauptkritikpunkt des Spiels, neben unsinnigen Sammelgeschichten, Ponchos sammeln. Und ja, Wiederspielbarkeit ist auch kaum gegeben. Also wenn man es einmal durch hat, dann die Geheimnisse, die da noch offen sind, um 100% in jedem Level zu kriegen, die lohnen sich eigentlich kaum. Trotzdem hoffe ich, dass das Spiel von EA eine Fortsetzung erhält. Ja, dann darf ich auch Control nicht vergessen. Ja, wieder ein 3D-Metroidvania. Und ich brauchte etwas Zeit, um da reinzukommen. Aber irgendwann machte es Klick und umso mehr Fähigkeiten ich freischaltete, umso cooler wurde es. So Physik, Partikeleffekte sind klasse. Ich habe es geliebt, so zu schweben und die Tische und alles mögliche auf den Gegner zu werfen. Die eine Waffe, die man hat, kann man verwandeln in mehrere Waffen. Das ist auch irgendwie cool. Also ist jetzt eine normale Pistole, im nächsten Moment eine Schrotflinte, im nächsten Moment ein MG. Dann gibt's Talentbäume zu skillen und wo man dann seine Fähigkeiten von Waffen und seine eigenen Fähigkeiten so selber aussuchen kann, nach seinem Spielstil. Hat mir auch gefallen. Tolle Atmosphäre. Und ja, zum Ende gibt's zudem eins der besten Levels, die ich jemals in einem Videospiel gespielt habe. Also aus Spoilergründen darf ich nicht sagen, was es ist, aber gefiel mir unheimlich gut. Und es gefällt mir so gut, dass ich auf der PlayStation 4 platiniert habe und ich würde es wahrscheinlich nochmal spielen, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, auf der Xbox im Game Pass landet oder so. Dann oder vielleicht auf der nächsten Generation der Konsolen, dass da irgendwie die Technik noch ein bisschen aufgewertet wurde, denn auf den Basiskonsolen ruckelt das Spiel sehr, auf Xbox One X, PlayStation 4 Pro geht so einigermaßen und ich denke mir, sollte das Spiel auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X kommen, dann könnte es richtig cool werden. Vielleicht, weil sie auch Raytracing dann einsetzen und so. Ja, aber das ist jetzt Spekulation. Und ja, wie gesagt, kurze Folge. Das ist immer noch ein Nintendo-Podcast. Deswegen bremse ich mich jetzt und möchte es nicht übertreiben, über die anderen Konsolen zu reden. Ja, aber wie gesagt, Anfang des Jahres ist auch nicht so viel zu berichten. Und deswegen breche ich jetzt brutal diese Folge einfach ab. Egal, wie kurz sie jetzt ist. In diesem Sinne bedanke ich mich trotzdem fürs Zuhören. Empfiehlt den Podcast euren Freunden. Folgt mir auf Twitter unter @nintendonauten. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.